Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Herzlich willkommen zur 52. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist heute nicht der Uli, dafür aber der phlegmatische Philipp.
Grüßt euch, hi.
Servus.
Grüßt euch, grüß dich.
Klingt gar nicht so phlegmatisch.
Phlegmatisch war ich schon mal übrigens, glaube ich.
Ah, shit. Mhm. Filigran warst du auch.
Ja, ne? 52 Folge, es wird immer schwieriger.
Ach, nee, ich geb's auf. Was sich die Leute jetzt, die noch nicht ausgeschaltet haben, fragen natürlich ist, wo ist der Uli? Und das ist eine berechtigte Frage. Wir wissen's, wir dürfen's euch nicht im Detail verraten. Das soll er nächstes Mal selber tun. Aber es hat tatsächlich was mit Musik zu tun, auch im weitesten Sinne mit Indie-Rock. Und es ist eine ziemlich große Sache, an der er gerade arbeitet und die er fertig bringen muss. Und das wird er euch dann sicherlich nächsten Monat oder wenn es dann soweit ist, ausführlich bewerben.
Geheimniskrämerisch.
Ja, ich weiß ja nicht, was ich verraten darf, deshalb.
Lieber, besser nichts sagen.
Am Ende bin ich mal vorsichtig.
Ja.
Aber das bedeutet wiederum, dass wir fürs Intro gar nichts zu erzählen haben, weil wir ja kaum auf Konzerte gehen, zumindest nicht in dem Maßstab, wie Uli das zu tun pflegt. Ich kann nur auf zukünftige Konzerte verweisen. Wenn ihr Uli und mich treffen wollt, dann kommt am 11. August nach Schorndorf, Ecke Stuttgart, denn da findet das einzige Deutschlandkonzert von Wednesday statt. Der Philipp ist leider, was heißt leider, schön für ihn, im Urlaub in Great Britain.
Schottland, wenn ich das richtig in
Erinnerung habe.
Ja.
Scotland. Ja, das Great Britain.
Immer noch Great Britain.
Schließt das mit ein, zum Glück. Noch, wenn es vielleicht noch, ich war nämlich das letzte Mal, als ich in Schottland war, 2014, war gerade
das Referendum.
Ja, ja. So in der Mache.
Ja.
Hat nicht sollen sein.
Ah, vielleicht beim nächsten Anlauf.
Ja, also Wednesday, Schorndorf, 11.8.
Ärgert mich natürlich sehr, aber.
Sagt hi, wenn ihr Uli und mich erspäht, falls mir nicht auch noch Familienurlaubspläne dazwischen grätschen.
Und wer Uli und mich sehen will, der kann nächstes Wochenende nach Rottenumberg kommen, Zock im Park.
Genau, unter den 60.000 nicht zu verkennen.
Genau. Wir sind die coolen Typen, die beiden.
Gut, dich mit deiner Körpergröße kann man tatsächlich noch über die Köpfe der anderen hinweg erspähen. Und der Uli ist der attraktive Silver Surfer, der lässig irgendwo
mit der Schmalztolle, ja genau.
Da ich nichts weiter habe, mein Werbeblock, liebe Leute, abonniert uns bei Instagram und Facebook unter dem Handle Love is Noise Podcast. Gibt's schöne Bilder von schönen Platten. Schreibt uns all eure Wünsche, Lobkritik, Vorschläge für die zukünftige Gestaltung von Folgen etc. an loveisneuespodcast@gmail.com. Bewertet uns in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört, wo ihr uns natürlich abonniert habt. Und erzählt vor allem all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und nicht vergessen, wie immer gibt es auch diesmal eine Playlist mit Songs aus jedem Album, das wir heute erwähnen, in den Shownotes zu dieser Folge. Und ohne Umschweife geht's direkt in die News.
Jawohl.
In die News.
Unsere Beefs des Monats sind diesmal beiden leider etwas einseitig. Dafür haben wir nicht nur die üblichen Verdächtigen an Bord, auch wenn wir auf manche natürlich nicht ganz verzichten
nicht
können,
nur, ja.
Aber dazu gleich mehr. Beginnen wollen wir mit Linda Perry, ihres Zeichens Sängerin der Four Non Blondes, bekannte Pop-Songwriterin und für andere KünstlerInnen und auch Produzentin, die beschimpfte jüngst im Interview mit dem NMI Billy Joe Armstrong von Green Day als, ich zitiere nur, Little Pussy, soll man ja eigentlich nicht mehr sagen, Linda, aber gut, als Frau ist das vielleicht noch okay. Der Grund für den verbalen Ausfall liegt jedenfalls schon 20 Jahre zurück. Damals waren Green Day nach ihrem großen Comeback mit American Idiot auf der Suche nach einem Produzenten für den Nachfolger an Perry geraten, die sich folgendermaßen erinnert. Ich hatte einen vollen Kalender und habe 6 Monate Arbeit abgesagt, um es zu tun, also die Platte mit Green Day zu produzieren. Erinnerte sie sich, ich habe mit Billy Joe mich getroffen und wir haben 3 Stunden lang gesprochen. Dann hat Courtney, sie meint natürlich ihre Freundin Courtney Love, sich verplappert, dass ich das Album produzieren werde, und plötzlich bekam Green Day Gegenwind von ihren Fans, die darüber verärgert waren, dass sie mit Linda Perry arbeiten wollen, die Pink und Christina Aguilera produziert hat. Und dann haben diese Jungs einfach aufgehört, mich anzurufen. Ich meldete mich, um herauszufinden, was vor sich ging. Niemand rief an. Ich habe 6 Monate lang geplante Arbeit verloren. Das war beschissen, nur weil
Billy Joel.
Der hatte damit nichts dazu tun, sondern Billy Joe Armstrong, eine kleine P ist, ich hole es nicht nochmal. Zu dieser Zeit teilte das Management von Green Day lediglich eine Erklärung, in der es die Behauptung bestritt, dass Perry produzieren sollte, und sagte den Fans, dass die Band bei Produzent Rob Cavallo bliebe, mit dem sie schon American Idiot gemacht hatten, obwohl sie dann schließlich doch mit Butch Vig 21st Century Breakdown produzierten. Also menschlich so gesehen es. Schon schwach.
Ich habe gerade gerätselt, wie das Album hieß, das Nachfolgealbum von American Idiot.
Es waren tatsächlich noch ein paar Hits drauf, ja, aber auf Albumlänge ziemlich schwach. Und deshalb umso interessanter wäre es vielleicht gewesen, mit so einer Pop-Produzentin wie Perry da ins Studio zu gehen. Vielleicht wäre sogar was Besseres noch draus geworden. Who knows?
Dass sie immer noch dran nagen muss nach 20 Jahren? Naja. Soll nicht auch die Fauna Blond sich reuniten? Habe ich nicht irgendwas gelesen vor ein paar Wochen?
Nichts läge mir ferner, als das wahrzunehmen, denn ich hasse ja bekanntlich die Fauna Blondes und ihre Stimme, aber als Songwriterin möchte ich ihr Talent nicht in Frage stellen.
Ja, okay.
Auch wenn What's Up oder so heißt er, ne? Nicht ja. What's Going On, sondern unter dem Wikipedia-Eintrag der schlechtesten Songs aller Zeiten auch zu finden ist. Gehe ich mit. Aber natürlich kommt kaum eine Ausgabe dieser Rubrik ohne zumindest einen der Gallaghers aus. Immerhin hat sich Liam diesmal aber neue Opfer ausgeguckt, von einem Fan auf X darauf angesprochen, ob er von der anstehenden Co-Headlining-Tour von Suede und den Manic Street Preachers gehört habe, reagierte er bereitwillig mit den Worten Fuck them und weiter beide scheiße und haben keine Haltung, keinen Stil und keine Ausstrahlung. Sie ziehen sich an wie Immobilienmakler. Sollten sie ihn herausfordern wollen, stünde er bereit. Natürlich hat auch das eine Vorgeschichte. Brett Anderson von Suede hatte einst gelästert, Oasis machten, Zitat, echte Musik aus Holz und seien singende Klempner. Warum Liam allerdings auf die, wie er nun sagte, Manic Street Sweepers losging, bleibt offen. Denn die Band hatte tatsächlich Oasis in der Vergangenheit einige Male supported und auch immer wieder mal gelobt.
Und ich finde es auch schwach, wenn man Manic Street Preachers Haltungslosigkeit vorwirft, aber ja. Das ist wieder Liam Dünke.
Ja, wollte gerade sagen, eine so politische Band wie Oasis kann den Mund natürlich voll nehmen, aber naja. So viel zu den Beefs und jetzt zu den neuen Singles und Albumankündigungen. 4 Jahre war es ruhig um die Editors. Nun gibt es nach Sänger Tom Smiths solidem Soloalbum letztes Jahr wieder ein Lebenszeichen in Form einer Single, die wohl vor allem deine Bedenken zerstreuen soll, Philipp, dass sie sich zur reinen Elektroband gewandelt haben. Wir erinnern uns, 2022 war der Elektroproduzent Blank Mass als festes Mitglied aufgenommen worden und das gemeinsame Album EBM, das wir hier auch besprochen haben, also eine Anspielung auf Editors Blank Mass, aber auch gleichzeitig auf Electronic Beat Music, klang ziemlich nach letzterem. Und nun hat man die Gitarren offenbar wieder abgestaubt und scheint allgemein guter Dinge zu sein, denn von der einstmaligen Düsternis ist auf dem ziemlich poprockigen neuen Song Call It In nur noch wenig zu hören, dafür aber solide Hooks und auch ein treibendes Tempo. Also sicher nicht vergleichbar mit den Großtaten der ersten beiden Alben, aber kann man schon so machen.
Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ich bin ja nie ihr größter lebender Fan gewesen. Geht einem in Ordnung, tut niemand weh. Im Ohr bleiben wird es mir wahrscheinlich aber auch nicht. Und ich lasse heute, glaube ich, übrigens ein bisschen den Unzufriedenen raushängen bei den Neuerscheinungen, weil Uli ist ja nicht da und der versucht ja immer, jedem was Positives abzugewinnen. Jetzt kann ich mal so richtig abkotzen.
Mhm, bin ich gespannt. beim nächsten stimme ich vielleicht mit ein. ebenfalls 4 Jahre sind seit dem letzten Album von Block Party, dem recht passablen Alpha Games, vergangen. Am 11. September soll nun der Nachfolger Anatomy of a Brief Romance erscheinen, der Kele Okereke's jüngste Beziehung Revue passieren lässt und so oft, wie er in der ersten Single Coming on Strong I was happy as a pig singt, muss sie wohl auch ihre guten Seiten gehabt haben. Was ich von dem Song nur in Bezug auf den Refrain mit seiner verspielten Leadgitarre behaupten kann, denn leider versagt Herrn Okereke's Fähigkeit zur Qualitätskontrolle seit Intimacy, das ich als einer der wenigen Biss aufs Messer verteidigen würde, doch in ziemlich regelmäßigen Abständen. Also bleibt nur zu hoffen, dass es diesmal nicht ganz so schlimm wird wie auf Hymns. Ich glaube 2017, aber ich müsste raten.
Wenn man sich irgendeinen Song von Silent Alarm anhört und mit dieser Single vergleicht, da finde ich schon ein bisschen erschreckend, was sich da alles verändert hat. Also das ist einfach kein guter Song. Ich finde ihn bräsig und einfallslos und das dazugehörige Video finde ich auch ebenfalls ziemlich doof, wie sie da auf dieser Brücke rumhaben.
Ja, der Text ist furchtbar.
Ja, schade, aber ist halt, es wird nicht besser, glaube ich.
Ja, vor allem immer schlimm, wenn sowas dann die erste Single ist und ich denke, oh Gott, was mehr hatte das Album nicht zu bieten. Wir werden es sehen und womöglich sogar reviewen müssen. Schon am 17. Juli bekommen wir aber das dritte Album der Post-Punks Yard Act aus Leeds, die zumindest für uns die Höhen ihres Debüts nicht wieder erreicht haben, aber sich im Kontext ihres Spoken-Word-Sounds immerhin konsequent weiterentwickelt haben und damit auch auf der Single Redeemer nicht aufhören. Diese ist gleichzeitig so schleppend und wütend wie noch nie und gefällt mir damit wieder sehr viel besser als der Funk auf Where's My Utopia. Sänger James Smith bezeichnet das Album als Yard Acts Parklife, weshalb ich allerdings hoffe, dass sich darauf auch noch etwas hittigeres Material verbirgt. Aber für den Anfang finde ich das schon mal gar nicht schlecht.
Ich hoffe eher auf Zweiteres, weil mir geht es da ähnlich wie bei Block Party. Ich bin etwas erschrocken über diese Schwerfälligkeit und dachte mir, das sollen die Typen sein, die vor ein paar Jahren noch die Overload geschrieben haben. Also, weiß nicht. Die sind einfach wieder zu langsam.
Ja, ich stimme dir zu, was das Tempo angeht, aber ich finde es trotzdem ziemlich intensiv durch die Vocals und ich bin mir ganz sicher, dass da auch noch etwas mehr Abtempo auf dem Album vorkommen wird. Aber Philipp, ich habe die Rettung für dich. Ich habe nämlich eine Band entdeckt, die genauso klingt wie Yard Act auf dem Debüt.
Und Marv sie Potter.
Nein. Tree Boy and Ark, Parts and Labor, ist mein liebster Song von ihrer neuen Platte, deren Namen ich vergessen habe, aber da musste ich sofort an die erste Yard Act denken.
Ist notiert, Tree Boy and
Ark. Aber jetzt hast du, wie soll ich sagen, mir den Wind völlig aus den Segeln genommen, denn jetzt wissen alle schon, dass wir über Muff Potter reden werden. Und ich war ja schon ein ziemlich großer Fan ihres letzten Albums Bei aller Liebe, das einen ziemlich eigenständigen Post-Punk-Sound hatte. Nun kommt am 18. September der Nachfolger mit dem Namen Klepto und ich hoffe, dass der so breitbeinige wie schnarchnasige Vorabsong Rückflug aus Montana mit seinem Malen nach Zahlen Indie-Rock-Sound nicht allzu stellvertretend für das steht, was uns da erwartet. Also ist jetzt nicht furchtbar, aber auf keinen Fall das Ausrufezeichen, das man sich von einer ersten Single erhofft. Ähnlich wie bei den zuvor genannten.
Ja, also hört man das mit dem Augenzwinkern, finde ich es grundsolide und sagt, das passt schon. Aber auch hier bist du ein bisschen mehr Dynamik im Sound, aber offenbar leben wir gerade in so schwerfälligeren Mittempo-Zeiten.
Du möchtest mir die Brücke bereits zum nächsten Song bauen, aber wenn du den jetzt aufreißt, dann attestiere ich dir chronische Gefühllosigkeit. Mal nach Zahlen könnten böse Zungen auch zwar auch den Mansingers aus Philadelphia vorwerfen, die ihren Heartland-Punk-Stiefel seit 20 Jahren unbeirrt durchziehen, aber anders als Muff Potter reißt mich die ultra-hymnische Single Chance Encounters ihres am 17. Juli erscheinenden neuen Albums Everything I Ever Saw deutlich mehr mit, was natürlich auch einmal mehr an Tom Mays leidendem Gesang, aber auch an den großen Melodien liegt. Also ich würde fast so weit gehen, es trotz des etwas gedrosselten Tempos als einen ihrer besten Songs überhaupt zu bezeichnen. Aber es ist halt musikalisch auch mitten in meiner Komfortzone, weshalb mich dein Take als etwas Außenstehender der nicht mal Bruce Springsteen mag, bei diesem Sound umso mehr interessiert, Philipp.
Ja, das mittlere Tempo. Sie bleiben ihrem Stil treu und der steht ihnen immer noch gut. Eine nette Nummer, die geht schnell ins Ohr und ich hoffe auch nicht schnell wieder raus. Von dem her, geht absolut in Ordnung.
Mhm. Besser so, denn wenn du jetzt das mittlere Tempo verdammt hättest, hätte ich dich an das Album erinnert, das du später noch reviewen möchtest. Aber auch dazu noch mehr. Die nächste Band ist dir und Uli dafür ungleich näher als mir. Kein Jahr ist seit ihrem letzten Album From the Pyre vergangen und doch gibt es mit der neuen Single Big Dog schon wieder neue Musik von The Last Dinner Party. Und sie rocken so hart wie noch nie zuvor. Also offenbar ist der Song auch schon länger Teil ihres Live-Repertoires und wurde nun auf Wunsch vieler Fans endlich auch mal als Studioversion aufgenommen. Ich musste da an PJ Harvey ein bisschen denken und an Hell vom letzten Sleater-Kinney-Album. Damals einer meiner Songs des Jahres, das wird der hier nicht, aber ist doch deins eigentlich.
Ja, endlich mal eine schwerfällige Mittempo-Nummer, dachte ich mir. Aber ja, im Kontext dieser Band und durch den abwechslungsreichen Songwriting-Skills der Mädchen und der Frauen ist es hier schon gehobene Durchschnittsware. Also mehr als diese Songs, die wir vorher gehört haben. Und ich möchte das Riff dann bitte auch explizit nicht als schwerfällig bezeichnen, sondern als wuchtig loben.
Ja, das fast schon doomig im Kontext dieser Band.
Ja.
Ja, und zum Schluss zu einem kleinen Wunderkind. Finn Wolfhard kennen die meisten aus Stranger Things. Und wenn Schauspieler dann Musik machen, kommt nicht oft etwas Gutes dabei heraus. Ich habe gerade gelesen, Kiefer Sutherland musste seine Tournee absagen wegen mangelnder Ticketverkäufe.
Der arme Kerl.
Ja, aber dem immer noch blutjungen Herrn Wolfhard wurde der Indie-Rock quasi in die Wiege gelegt. Ich habe neulich in einem Interview gehört, wie sich seine Eltern kennengelernt haben. Und zwar waren die Nachbarn und sein Vater hat ganz laut The Stone Roses gehört. Und die Mutter hat es durch die Wand erlauscht und war selber Fan und hat dann bei ihm geklingelt einfach. Und ja, the rest is history. Zuletzt hat mir auch berichtet, dass er zusammen mit besagtem Vater an einem Replacements-Biopic schreibt. Und nun gibt es am 10. Juli aber erstmal sein zweites Soloalbum Fire from the Hip, das, wenn man nach der Single I'll Let You Finish geht, wie schon der ziemlich gelungene Vorgänger Happy Birthday, sehr nach Guided by Voices klingt. Und zwar auf angenehme Art und Weise.
Ja.
Also the kids are alright, da kannst du jetzt auch nicht meckern.
Nein, ich hätte auch nicht gedacht, dass ausgerechnet Elfies Ex heute am besten bei mir ankommt. Ich sehe den Song herrlich verspielt und leicht versponnen und man hört ihm sein Mittempo gar nicht so richtig an. Wie Guided by Voices oder Pavement in unkompliziert und für unseren Podcast ist es heute genau richtig, dieses sympathisch, fröhlich machende Indie-Hitchen, das ich jetzt brauche. Ich bin aufs Album gespannt.
Und ich bin gespannt, was du uns gleich vorstellst, ausführliche, nach dem Break.
Indie Album Reviews.
Leg los.
Okay, der nennt sein Album Born to Kill und platziert einen zähnefletschenden Leoparden auf dem Cover. Und schlimmer noch, der covered Wicked Game. Und wenn man etwas wirklich nicht mehr covern muss, dann den totgenudelten, schlecht gealterten Schmachtfetzen des schlecht gealterten Chris Isaak. Um mit den Ärzten zu fragen, dürfen die das? Um mit mir zu antworten, ja, Mike Ness darf das. Und das hat nichts damit zu tun, dass er den Krebs überstanden hat oder lange davor zum ungewollten Role Model für Rockabilly-Fashion der End-90er und Nullerjahre wurde. Die geölten Haare, die zackigen Koteletten, die hochgeschlagenen Jeans und T-Shirt-Ärmel. Ich habe den Style nie gemocht und bin auch heute noch der Ansicht, dass es nur Mike Ness selber gestanden hat, weil er im Gegensatz zu den Nachmachern und von grausam deutschen Auswüchsen wie The Boss Hoss ganz zu schweigen, weil er die Street-Credibility mitbrachte. Spätestens mit White Light, White Heat, White Trash von 96 haben er und seine Band Social Distortion bei mir einen Ehrenplatz im CD-Regal. Und seitdem werde ich auch nicht müde, die Band zu verteidigen. Selbst wenn sie vor 15 Jahren ein letztes Lebenszeichen mit Hard Times and Nursery Rhymes von sich gaben, das viele, auch mich, ziemlich enttäuscht hat. Es muss ja nicht immer Vollgas sein, aber das letzte Album war, so ehrlich muss man auch sein, öder Dead Rock aus müden Selbstzitaten und lustlosem Country-Gesülze. Max, du hast wenig Berührungspunkte mit Social D, habe ich recht?
Ich wollte gerade sagen, nimm doch nicht meine Kritik vorweg.
Doch, ich wollte dir den Wind aus den Segeln nehmen.
Ja, ich muss zugestehen, mit Born to Kill gelingt Social Distortion ein Kunststück, das man in dieser Konsequenz nur selten erlebt. Die Entfesselung der revolutionären Kraft des Immergleichen. Also normalerweise werden ja Bad Religion beispielhaft für diese Strategie angeführt. Allerdings gepaart mit drei Eigenschaften, die sie von Social Distortion unterscheiden. Musikalische Dringlichkeit, inhaltliche Tiefe und gute Melodien. Also du merkst schon, in welche Richtung ich hier gehe, und ich will mich gleich vorab bei allen Mike Ness-Fans entschuldigen, aber ein Verriss ist wirklich die einzige Möglichkeit für mich, mit diesem Album zumindest ein bisschen Spaß zu haben. Und klingt wie immer, ist ja sicherlich eine zufriedenstellende Feststellung für alle Pomade-triefenden mit 50er mit Knast-Tattoos von Würfeln und Billardkugeln. Aber sie lässt sich halt schlecht auf 5 Minuten Plattenkritik auswalzen. Ich bin anders als du, aber auch einfach der falsche Ansprechpartner, weil ich mit Ausnahme von Don't Drag Me Down seltsamerweise noch nie etwas mit Social Distortion anfangen konnte, obwohl ich vor 15 Jahren noch The Gaslight Anthem als eine meiner Lieblingsbands bezeichnet habe.
Ich wollte es eben sagen, ja.
Die ja in ähnlichen Working-Class-Klischees verhaftet sind, diese aber zumindest mit etwas mehr Raffinesse zur Schau gestellt haben.
Ich möchte auch nicht sagen, dass Born to Kill die komplette Rückkehr zu alter Form wäre, denn streckenweise muss man selbst als Fan hier mit Füllmaterial klarkommen, das wirklich keiner braucht. Mike Ness hat ja mindestens immer einen mehr oder weniger gelungenen Coversong auf seinen Alben. Ein verschnachtes Wicked Game ist, wie gesagt, keine gute Wahl. Einen verschnachten Honky-Tonk-Schlager wie Crazy Dreamer aufzunehmen auch nicht. Oder austauschbare B-Ware wie Over You, die man bereits vor Ende letzten Note vergessen hat. Aber Born to Kill macht an den richtigen Stellen auch wieder Laune. Und zeigt Mike Ness endlich mal wieder ein bisschen angriffslustig und auch ein bisschen rotzig. Wie im Titeltrack, wie in No Way Out, die in bester Social-D-Manier nach vorne gehen, wie ich finde. Und dass er Nostalgie und Wehmut in eine punkige und unpeinliche Form gießen kann wie kein anderer seines Fachs, zeigt in Songs wie Never Going Back Again oder The Way Things Were. Ich glaube, an diesem Album sollte man auch gar nicht zu viel herum analysieren. Es ist ein Lebenszeichen von dem coolen Typen mit einigen Ausrufe und einigen Fragezeichen. Wie gesagt, Mike Ness darf das, und live werden sogar die schwachen Songs ihre Wirkung entfalten, wovon ich mich übrigens am Samstagabend bei Rock'n'Park dann persönlich überzeugen kann.
Also ich finde es total spaßig und spannend, sich ein bisschen genauer mit diesem Album zu beschäftigen, wenn man es außer durch meine Brille tut. Nämlich, du hast den Titeltrack ja angesprochen, und er steht stellvertretend für eigentlich den ganzen Rest des Albums, wie dumm er einfach ist. Ich muss jetzt mal kurz und wie anmaßend nahezu. Wenn Mike Ness sich hier gleich mal als Rebel Poet selbst bezeichnet, ja, da könnte er auch gleich einfach auf Allen Ginsbergs Grab pinkeln. Oder wie er es hier gewandt ausdrückt, Look out, man, you're in my pissing range. Vielleicht sollte man ihm auch Respekt dafür zollen, dass er dem Tabuthema altersbedingter Inkontinenz so prominent Raum gibt. Ja, schon der Titel Born to Kill setzt die kreative Marschrichtung mit einer Phrase, die seit Jahrzehnten jede zweite Lederjacke, jeden dritten B-Movie und ungefähr 90% aller Totenkopf-T-Shirts ziert.
Und Soldatenhelme.
Und der Rest der hier mit der, da steht auch Meat is Murder drauf. In meinem Kosmos zumindest. Und auch der Rest der hier mit der Subtilität eines Motorradmesseheftes dargebotenen Poesie scheint einer KI entsprungen, die ausschließlich mit den Begriffen Outlaw, Whiskey, Highway und Broken Heart trainiert wurde. Es wird gelitten, gefahren, getrunken und zurückgeblickt, als gäbe es seit 1987 keine anderen menschlichen Erfahrungen mehr. Das ist leider durchweg so platt und klischeebeladen, dass es mir selbst Songs mit soliden Melodien wie The Way Things Were verdirbt. Und wenn die Lyrics das einzige Problem wären, da ist trotzdem noch der Umstand, dass Mike Ness klingt wie Lars Reddington von Rancid, wenn er beim Singen eine ganze Packung Kaugummi kauen würde. Was sich allerdings hervorragend mit dem altbackenen, bierbäuchigen Mid-Tempo-Rock ergänzt, der nur vom trantütigen Barschunkler Crazy Dreamer und dem affigen Chris Isaac-Cover aufgelockert wird. Also die wirklich einzige positive Ausnahme, die ich hervorheben kann, ist Tonight, das mit besserem Text auch von Bob Mould oder Buffalo Tom hätte sein können. Das ist für mich ein Redeeming Factor, dieser Song. Ansonsten hat es mich nicht bekehrt, und es fehlt mir wahrscheinlich einfach ein Gen, so wie mir das Gen für Depeche Mode und für Nick Cave fehlt.
Ich kann dir es nicht übel nehmen, aber wie gesagt, Mike Ness darf das halt.
Zum Glück darf ich heute auch über Ice Age reden, die in ihrer musikalischen Rastlosigkeit quasi den Gegenpol zu Social Distortion bilden. Und deshalb auch 15 Jahre nach ihrem rohen Debüt New Brigade von 2011, damals eine fiebrige Explosion aus Hardcore, Postpunk und jugendlicher Verwüstung, immer noch frisch klingen. Postpunk, Pubrock, New Wave, Rockabilly, Amerikaner. Kaum eine stilistische Öffnung schien dem Kopenhagener Quintett um Elias Rönnenfeld auf den vier Alben danach zu abseitig. Und mit ihrem nun sechsten For the Love of Grace and the Hereafter gelingt Ice Age etwas Bemerkenswertes. Eine Rückbesinnung, die nicht nach Rückschritt klingt. Vielmehr bündeln sie sämtliche Entwicklungsschritte ihrer Karriere zu einem erstaunlich kohärenten und für ihre Verhältnisse extrem eingängigen Gesamtbild. Und was sofort auffällt, ist eine bewusste Entschlackung nach dem ausufernden Vorgänger Seek Shelter, der sich vor 5 Jahren so zwischen Space Rock, Gospel, Chören und hymnischer Größe bewegte. Unmittelbar, dringend, roh und schnell wollte Rönnenfeld klingen und ich finde, das ist ihm gelungen. Kannst du mit diesem Pauschalurteil zu Beginn jetzt schon mal mitgehen? Oder möchtest du mir in die Suppe spucken?
Nein, ich meine, mit der Band bin ich auch erst im Zuge dieses Podcasts warm geworden, so langsam, weil davor war es nur einer von vielen Namen im Visions-Kosmos. Mhm. Ich finde es bloß erstaunlich, dass Ice Age jetzt eine reine Libertines- bzw. Baby-Shambles-Coverband geworden sind. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, aber der Weg dahin ist irgendwie auch folgerichtig.
Der Name fällt gleich bei mir natürlich auch noch. aber ich gehe es mal von den Songs her durch, denn schon der Opener Amber macht klar, wohin die Reise geht. Also die drei Gitarren, die diese Band ja immer auch so ein bisschen besonders gemacht haben, die jagen sich da nervös durch den Mix. Das Schlagzeug schaffelt mit jener organischen Unruhe, die eher nach verschwitztem Proberaum statt Studio klingt. Und die Energie erinnert an früher. Doch was der Unterschied ist, ist, dass das Songwriting wesentlich präziser ist. Und einfach eine gereifte Band verrät, weshalb das Ganze nicht im Noise Inferno einfach nur mündet, sondern diesmal in einem geradezu poppigen Hook. Es gibt trotzdem massig Tempo- und Dynamikwechsel und dennoch bewahrt sich die Band immer so kleine Dissonanzen und unvorhersehbare Momente, wenn zum Beispiel der treibende Dance-Punk von Matchhead Girl unvermittelt in sich zusammenstürzt. Und dann ist es so eine, wie soll ich sagen, eine sympathisch windschiefe Ästhetik und Unberechenbarkeit. Und da sind wir dann natürlich bei den frühen Libertines, an die ich hier auch ständig denken musste. Was für dich ja natürlich auch Qualitätsmerkmal ist. The Week flirtet mit 50s Rock'n'Roll und rumpeligen CBGB-Geist irgendwo zwischen den New York Dolls und einer schmutzigen Garagenparty. No Fears treibender Indie-Pop gerät dank gezielt gestreuter schiefer Töne nicht zu lieblich. Star trägt deutliche Spuren britischen Alternative Rocks der frühen 90er und kippt am Ende aller Hooks zum Trotz dann doch noch ins neues Feuerwerk, während Self for Every Sore den galoppierenden Rockabilly ihrer Breakout-Single The Lord's Favorite reanimiert. Und dazu liegt eine unerwartete und von dieser einstmals so düsteren und gefährlichen Band nicht gekannte Leichtigkeit über vielen Songs. Das kommt durch diese fast omnipräsente Akustikgitarre, die immer wieder auflockernde Jangle-Rock-Vibes reinbringt und eben die erwähnten eingängigeren Melodien und geradezu tanzbaren Rhythmen, die dem ganzen Album so eine Unbeschwertheit verleihen und damit aber dann einen umso größeren Kontrast zu den weiterhin düsteren Texten aufbauen. Aber was waren denn deine Highlights oder ist hat wirklich irgendwas rausgestochen?
Ja, erstmal der Albumtitel, weil wenn schon ein Albumtitel wie Born to Kill im Raum steht, dann finde ich jetzt gar nicht mehr so daneben, wenn ich dafür For Love of Grace and the Hereafter hören muss. Ich finde das Shirving arg pathetisch klingend. Und um nochmal auf Mike Ness zu kommen, ich habe da auch schon alles schon mal gehört. Das denke ich mir bei beiden Alben. Nur bei Social D kenne ich es eben nur von Social D und die gibt es bald seit 50 Jahren. Und bei Ice Age ist es jetzt so, dass ich mir vorkomme wie, habe ich schon von 1000 komischen anderen Indie-Bands aus England gehört, vor allem von den Baby Shambles und von den Libertines. Ja, die wollten ja nie bei ihren Leisten bleiben und das hat am Anfang auch gut funktioniert. Bloß hier auf dem Album ist es für mich so ein bisschen auch, wie sagt man, orientierungslos oder ziellos. Mhm. Also ich finde gerade sinnbildlich bei dem Song wie 8035, der irgendwie alles sein will, aber am Ende nichts wirklich ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst, und das ist wirklich eine Frage der Perspektive, ob man das jetzt als Vielseitigkeit oder als Beliebigkeit wahrnimmt. Ich finde, mit seiner Stimme hält Rönnenfeld es schon ziemlich gut zusammen und ich finde, sie haben halt auch einen Sound dennoch, der sich über diese verschiedenen stilistischen Variationen da einfach durchzieht und das Ganze für mich zusammenhält. Also ich kann ich kann es nachvollziehen, aber ich empfinde es nicht als störend, sondern als...
Schlecht ist es mitnichten, und das macht auch zeitweise richtig Laune, nur ich habe mir erst vor ein paar Wochen mal wieder Down in Albion angehört und dagegen wird halt dieses Album irgendwie ein bisschen klein und arg, ja, wenig originell.
Würde ich jetzt gerade gar nicht sagen, dass das wenig originell ist, weil es einfach so viel in sich trägt. Ist jetzt sicherlich nicht ihr radikalstes, ich finde es aber tatsächlich dennoch eins der besten, weil es einfach große Melodien auch noch zwischenrein packt und mir durchweg einfach Spaß gemacht hat auf ganze Länge. Es geht ihnen nie der Drive aus, es ist fast alles Upbeat, was auf den letzten Alben auch nicht, was kaum noch der Fall war. Und macht mir Laune, wo mich die Alben davor meistens auch so ein bisschen runtergezogen haben. Im positiven Sinne, aber das hat so ein bisschen die alte Punk-DNA wieder reaktiviert, aber durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre so neu kodiert. Und bei anderen Bands, Reusberg, klingt eine Back-to-Basics-Platte eher wie eine Verlegenheitslösung vielleicht, aber hier erscheint es mir mehr wie so eine Selbstvergewisserung, wenn diese rohe Dringlichkeit der frühen Jahre auf eine über 5 Alben gewonnene melodische Reife und stilistische Offenheit trifft.
Es sei dir gegönnt, auf mich wollte der Funke nicht immer überspringen, aber wie gesagt, absolut kein Verriss.
Okay, weiß gar nicht, hast du noch was Kurzes und Gutes für diesen Monat gefunden?
Nee, zu heiß keine gerade. Zeit.
Ach Gott, armer Philipp. Ich muss es wieder alleine stemmen, aber no problem. Beginnen möchte ich mit dem Trio Bleary aus Nashville, das 7 Jahre nach ihrer ersten EP nun endlich ihr Debütalbum Little Brain rausgebracht hat. Das wie so viele gerade, aber auch besser als viele andere, 90s Alternative, Shoegaze und Dreampop zu einer sehr knackigen, sommerlichen Melange verrührt. Schon länger dabei und seit ein paar Jahren wieder aktiv sind Criteria aus Omaha, Nebraska, die Band von Cursive-Mitbegründer Steven Patterson, die auf ihrem neuen, vielleicht besten Album Seas wieder ihren einzigartigen, weil ziemlich euphorischen Post-Hardcore-Sound fahren. Und da wir ja jetzt bereits wieder in Max-Emo-Ecke angekommen sind, möchte ich euch auch die Kölner Between Bodies empfehlen, die auf ihrem neuen Album Hands to Hold Each Other zwar das Rad des Emo-Punks nicht neu erfinden, ihn aber auf hohem internationalen Niveau spielen. Also Comfort Food für mich und ich glaube auch viele andere. Comfort Food für dich ist wiederum unser heutiges Geburtstagskind, das im Mai 20 geworden ist. Mehr dazu jetzt.
The good old days.
Philipp, endlich darfst du mal wieder über deinen Liebling sprechen.
Denn was hätte ich getan, als ich 18 war, wenn es Jack White nicht gegeben hätte? Vielleicht was Sinnvolles, aber leider auch zwei meiner liebsten Lieblingsbands der Welt verpasst. Verpassen wollte und konnte der Großmeister damals Gott sei Dank nichts, oder wie meine Tochter sagen würde, Gott sei Löbchen. Und was tut man als John Anthony Gillis aus Detroit, Michigan, bevor ihm langweilig wird? Richtig, Bands gründen. Wie Mitte 2005 die Raconteurs. Als deren Debüt Broken Boy Soldiers Mitte Mai 2006 bei, ach was, Third Man erscheint, ist Jack mit den Stripes, also mit Mac und Get Behind Me Satan und als Loretta Lynn Produzent und Labelchef und Presswerkbetreiber und Blueserneuerer und Retter des Rock'n'Roll und überhaupt ja eigentlich schon recht gut ausgelastet, aber seine Kreativwut kennt halt keine Grenzen. Jack und Dave Grohl haben in dieser Zeit wahrscheinlich den gesamten Kaffee- und Zigarettenmarkt der USA genauso entscheidend mitgeprägt wie den Rock'n'Roll-Markt. Trotzdem denke ich für ihn, war diese Band eine Erleichterung. Bei den Raconteurs musste Jack sich endlich mal nicht um jeden Dreck selber kümmern. Denn da war ja auch noch sein Detroiter Kumpel, Brandon Benson, dieser sensible Singer-Songwriter, aus dem jede Pore Indie zu schreien scheint. Ich möchte mal sagen, dass die Stripes ja eigentlich nie eine Band waren, sondern immer mehr ein Ereignis, ein Happening, ein Stück weit auch Performance-Kunst. Die Raconteurs hingegen spiegeln Jacks Sehnsucht nach klassischen Bandgefügen einfach wieder, ganz ohne Konzept, ohne Schauspiel, so einfach und herkömmlich. Und während sich bei den Stripes die Magie aus der Kernfusion der Elemente Jack und Mac ergibt, sind es bei den Raconteurs auch die positiven Fliehkräfte aus 4 unterschiedlichen Typen, 4 Freunden, die schlichtweg gerne zusammen Musik im Geiste der Beatles machen wollten. Die Verletzlichkeit und süße Melancholie des Brandon Benson gepaart mit der Inbrunst und Virilität des Gitarrenhexers Jack White, dazu das nerdige Außenseitertum der Rhythmusfraktion um Jack Lawrence und Patrick Keeler, die ich übrigens 2005 mit ihrer damaligen Band, den Greenhorns, als Vorband der Stripes in München gesehen und für geil befunden habe. All das ergibt für mich tatsächlich nicht nur eins der besten Indie- und Gitarrenrock-Alben der 2010er, sondern auch eins der geschmackvollsten Kuschelrock-Alben aller Zeiten. Denn was sind Stücke wie Hands oder Together oder Yellow Sun anderes als perfekte schwägerische Pop, ja sogar Power-Pop-Songs, die etwa bei Broken Boy Soldier mit oft herrlichem psychedelischen Einschlag daherkommen. Oder die den Blues mit nicht minder traurigem Soul verschmelzen, wie im Rausschmeißer Blue Veins. Und wenn wir schon auf der Schiene und bei John, Paul, George und Ringo sind, Intimate Secretary ist für mich einer der fabelhaftesten Beatles-Rocker, die Beatles nie geschrieben haben, auch wenn ihnen dafür wohl ein Jimmy Page gefehlt hat. Die Platte hat zwar mit dem Opener Steady As She Goes gleich ihren Superhit für die Indie-Disco und das dazugehörige Musikvideo von Jim Jarmusch, aber eben mit Secretary Level oder Storyboard Bones die besseren, weil dickeren Gitarrenbretter. Und dazu muss man den Bluesrock gar nicht mal sonderlich mögen, weil das Album, wie gesagt, schlichtweg voller wunderbar erdiger, warmer Popsongs ist. Die Raconteurs haben ihren Namen ja nicht ohne Grund. Sie sind Geschichtenerzähler und Broken Boy Soldiers ist die schönste Geschichtensammlung seit den Grimmschen Hausmärchen, nur dass man dazu auch noch geile Riffs bekommt. Jack White nannte die Raconteurs damals, und ich hoffe augenzwinkert, Detroits Antwort auf Nirvana. Branson nannte sie eine Mixtur aus Deep Purple und Cat Stevens. Ich nenne sie eine meiner Lieblingsbands. Und Fun Fact, die Raconteurs heißen in Australien bis heute die Saboteurs, weil es da eine Band namens Raconteurs schon vorher gab.
Ja, diese Rubrik ist ja vor allem immer auch eine nostalgische Reise in die eigene Vergangenheit. In meinem heutigen Fall auch auf die Dancefloors meines Grundstudiums, wo Steady As She Goes natürlich auf jeder Indie-Party lief. Und bis jetzt auch mein einziger Bezugspunkt zu diesem Album war, was, wie du dir denken kannst, für mich als Hater der 70er in etwa so viel zu bieten hat wie dir eins meiner Screamo-Alben. aktiv gestört hat mich allerdings am Ende nur das penetrante Starboard Bones. Dezidiert positiv hervorheben möchte ich aber noch den quasi White Stripe Song Level, die tolle Bluesballade Blue Veins und die 60s Songs Together und Call It A Day, vermutlich aus der Feder von Benson, dessen Album La Palco ich tatsächlich schon davor kannte. Mhm. Im Zuge meiner Recherche habe ich aber nochmal nachgehört und den kleinen Hit seines ersten Albums Sittin' Pretty entdeckt. Und alleine dafür gebührt dir schon mal Dank, dass ich diesen Song jetzt in meinem Leben habe.
Gern geschehen.
Ja, ein solides Album für Leute, die auf leicht psychedelische, leicht muckerhafte Gitarrenmusik
und
stehen.
Und jetzt kommen wir zum Headliner, bitte.
Und auf
bevor du was
Balladen der Beatles ohne ganz große Melodien. Ja, die Statistik noch, also das Album hat es in den Jahreslisten beim Rolling Stone auf Platz 28 geschafft, bei Spin auf Platz 19 und für Mojo war es das Album des Jahres.
Wusste ich gar nicht, okay.
Respekt. Bevor wir jetzt zum Headliner kommen, wollte ich das, was ihr gleich hört, noch etwas kontextualisieren. Obwohl wir regelmäßig Interviewanfragen von Bands und Publishern tatsächlich bekommen, haben wir ja nicht oft Gäste, weil die Idee dieses Podcasts, wie ich in der allerersten Folge sage, dezidiert war, keine bloßen Promo-Interviews zu führen, sondern über Musik zu reden. Und wenn wir dann doch mal mit Künstlern sprechen, dann soll es immer so ein übergeordnetes Thema geben, zu dem sie eine wertvolle Perspektive einbringen können. Zum Beispiel, als ich mit Oliver Welter von Naked Lunch über das finanzielle Überleben als Indie-Künstler geredet habe, und von seiner schonungslosen Offenheit wirklich aufrichtig gerührt war damals. Und dann wurde uns ein Album zugeschickt, das mich tatsächlich aus den Socken gehauen hat. Nicht nur musikalisch, in diesem Punkt ist es auch hervorragend, sondern vor allem inhaltlich. Der Berliner Produzent Gidon Kamel hat mit dem Sänger der Band Typhoon, Karl Morten, die ich übrigens auch sehr mag, ein Album über seine Großmutter, eine Holocaust-Überlebende gemacht. Und ich finde es ernsthaft, es künstlerisch ambitionierteste und gelungenste Konzeptalbum der letzten Jahre, weshalb ich mit ihm über Musik als Medium der Erinnerungskultur reden wollte. Und bevor euch jetzt denkt, ist mir zu theoretisch, ich will mir nicht den Tag mit einem Gespräch über Auschwitz verderben und schalte lieber ab, tut's bitte nicht, denn das war wirklich eins der besten und faszinierendsten Gespräche, die ich je geführt habe. Auch weil es am Ende über so viel mehr ging, natürlich auch über den 7. Oktober und was er mit der Indie-Szene gemacht hat. Wir haben das Thema hier im Podcast im Kontext von eher undifferenzierter Israel-Kritik durch besonders britische und irische Bands ja schon öfter behandelt, aber es ist tatsächlich so viel größer. Es geht bei uns da um die Selbstzerfleischung der Linken bei dem Thema, die ich jüngst auch wieder leider bei einem eigentlich sehr schönen und wichtigen Festival hier in Bamberg beobachten musste, wo pro-palästinensische Redner und Musiker wieder ausgeladen wurden, weil ihre Rhetorik und Verbindungen leider unweigerlich auch wieder in antisemitische Sphären vorgedrungen sind. Und was selbst Gidon als linker, pazifistischer, nichtgläubiger Jude aus Israel, der übrigens alle Einnahmen dieses Albums für die Opfer in Gaza und für Friedensinitiativen spendet, im Kontext der Veröffentlichung dieses Albums erleben musste, hat mir wirklich die Augen geöffnet, dass diese unsere, ach so, woke Szene hart auf eine neue Kauf-nicht-beim-Juden-Mentalität zusteuert, was mir mittlerweile auch am Beispiel prominenter Bands ja beobachten können. Zum Beispiel scheinen sich die Zeichen zu verdichten, dass der Konflikt zwischen Julian Casablancas und Nick Valensi, der ja trotz des neuen Strokes-Albums gerade wieder live pausiert, auch mit Julians recht deftigen antizionistischen Meinungen zu tun haben könnte, die Valensi als Jude tunesischer Herkunft nicht so ganz teilt. Und dann hatten wir auch noch den Rauswurf von Bassist Max Oliarczyk bei Big Thief, der aller blumigen Worte zum Trotz wohl auch damit zu tun hat, dass er in Israel lebt, dass die Band mittlerweile boykottiert. Um nicht all das, aber um vieles in diesem Kontext geht's und ich fand's ziemlich faszinierend. Also hört jetzt selbst.
Der Headliner.
Bei mir ist Gidon Kamel. Er ist 1989 in Israel geboren und lebt und arbeitet heute als Multiinstrumentalist und Produzent in Berlin. Und das ist der Anlass für unser heutiges Gespräch. Er hat zusammen mit dem amerikanischen Singer-Songwriter Kyle Morton, aber auch den Gastsängerin Jordan Bernier und seiner Partnerin Lena Minder ein Album über seine Großmutter und Auschwitz-Überlebende Joker geschrieben. Und vor allem um diese besondere Form des Erinnerns durch Musik möchte ich mit ihm heute reden. Aber erst einmal herzlich willkommen, Gidon, bei Love is Noise. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Hi Max, Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Für unsere Hörerinnen zum Verständnis, du sprichst super Deutsch, aber wir haben gerade vereinbart, dass wir ins Englische wechseln, wenn es thematisch dann ernster wird, damit wir präziser formulieren können. Meine erste Frage ist aber noch einfach. Wann und warum hat es dich eigentlich aus Israel nach Berlin gezogen?
Ich habe so eine Frau hier in Berlin getroffen. Also das
guter
war,
Grund.
Ja, das war das. Wir sind nicht mehr zusammen. Das war so schon 14 Jahre her. Aber ja, ich war so, nee, das ist nicht so korrekt. Ich habe mit so einer israelischen Band hier in Deutschland getourt, so eine Tournee gemacht und dann habe ich in einer Tournee so diese Frau getroffen und einfach in Berlin geblieben. Aber ich war auch super jung, ich war so 23, keine Pläne, nichts und ich wollte ja, einfach ein Musiker in Deutschland zu sein, weil irgendwie in Israel gibt es nicht viele Möglichkeiten, es ist sehr klein.
Okay.
Ja, aber dann damals voll mit Träume und ich wollte nur eigentlich Musik machen und Party. Ja, different times.
Und du hast es geschafft. Du sitzt gerade in einem wunderschönen Studio, in dem du regelmäßig Künstlerinnen aufnimmst und selbst Musik machst. Kannst du ganz kurz mal deinen Arbeitsalltag beschreiben?
Mein Hauptding ist, ich bin Drummer. Ich mache viel Drum Recordings als Drummer. Aber klar, jetzt und dann mit einem Partner, wir haben hier ein großes Studio übernommen und ja, das ist hier in Charlottenburg und wir produzieren, wir nehmen viele verschiedene Künstler auf und keine Ahnung, das, was ich mache jeden Tag. Ich komme hier im Studio, ich mache Musik mit jemandem und so. Manchmal spiele ich auch live. Ich mache gerade die letzten 6 Monate ist das, eine Theaterproduktion im Gorki-Theater in Berlin, Maxim Gorki-Theater, als Live-Drummer und Violinist. Das kann ich eigentlich gar nicht spielen, aber wir kommen zu diesem Thema später mit meinem Album.
Okay, yeah.
Dann, ja, ich spiele auch live, auch mit Lucy Kruger and the Lost Boys bin ich ziemlich oft unterwegs. Aber ja, das, was ich mache, ich mache Musik und ja, du hast recht. Ich habe mir meine Träume geschafft irgendwie. Made it. Nein.
Glückwunsch. Die Familie deiner Großmutter, die lebte vor ihrer Deportation in Ungarn. Hast du damals, also lange vor diesem Album, jemals darüber nachgedacht, dass du gerade ins Land der Täter ziehst?
Meine Großmutter konnte, so, ich ich habe nie getroffen. Das ist auch so ein Album, das geschrieben. Aber mein Großvater Bundy, der hat mir einmal was gesagt. So, ja, ich finde das nicht so cool, aber ich verstehe das auch. Das muss ich sagen. So, meine Familie in Israel, alle von alle Seiten, von alle Richtungen, sie sind alle gar nicht religiös und eigentlich sehr an die linke Seite von nur politisch. Und damals war schon in Israel diese ganze, seit 94 schon, diese rechte, politische rechte Seite kommt stärker und stärker und dann alle verstehen, warum wir nicht mehr in Israel wohnen wollen. So Bruder, ich habe so zwei Brüder, so eine Schwester, aber ein Bruder wohnt in den Niederlanden mit seiner Familie auch. So, ich bin nicht der Einzige. Aber klar, Deutschland ist es vielleicht was anders. Eine Tante fand das super schlecht, aber meine kleine Familie, meine Nuclear Family, alle finden das voll okay.
Ja, Hauptsache, du bist glücklich hier.
Ja, keine Ahnung, glücklich, ich habe keine Ahnung, ich bin einfach hier.
Okay, so, ich hoffe ein bisschen.
Nee, ich bin glücklich, aber so, ja.
Wir wollen vor allem über dein tolles neues Album Joker sprechen und die Entstehungsgeschichte dieses Albums ist sehr faszinierend. Ich könnte jetzt hier den Promotext vorlesen, aber ich glaube, es ist aus deinem Mund noch viel besser. Kannst du ganz kurz erklären, wie es dazu kam?
Okay, aber dann mache ich das auf Englisch. Ist okay, weil das ist viel einfacher. Basically, I had a grandmother, Joka. She was my dad's mother, which I never met. And but I knew of her. I mean, like, there was a picture at my grandfather's house and a few family photos. But she was kind of like a mythological creature, if anything, in our household. My dad never spoke about her, and neither my grandfather really. It was somewhat of a person that I never met. And but once a year we went to visit her grave, like for like a Memorial Day or something around her the day that she passed. And at some point I started asking my dad, like, how was she, who was she? And he is a very very much on the spectrum sort of person. I mean, I love my dad very much, but it does not show emotions, and definitely you know, speaking about important topics. And he kind of said something that I found very, very interesting and strange. He said, I asked him, like, but how was it when she died? And he's like, well, I don't know. But by that point, she was not, he said, like, something quite hectic. He said she was already like a kitchen cloth at that point, right? So she was dealing with cancer for many years. So for me, it was like, what? I already said goodbye to my mother like many months before she died. So that was kind of like, ooh, okay, interesting. And then I think at the same visit, when I visited Israel, I went to the basement of my parents to look for something, or I don't know, maybe there was just time, I don't know. And I found this like a shoebox full with letters. And most of them were written from my grandmother to my dad, to my father, when he was in the, like, serving in the army. And in a way, that was the first time that I kind of heard her voice and felt her as a human being and as a person and as a mother. Those letters are very touching in their simplicity and how human they are. So going from there to there, I started studying those letters, and I contacted my favorite musician of all time, Kyle Morton, but maybe we should talk about it soon. And basically, we decided to make a record about Joka, about my grandmother. But the main question that we started the album was, is it possible to remember someone you never met? Right? And that was through a lot of reading those letters. And then at some point, we also found out this memoir by Joka's mother, my great-grandmother, Gita, that tells their experience through Auschwitz and the deportation and the death march and all the way until they got back to Hungary. And with German, 1945, that was it, when they came back home, I think. And you know, I knew of that memoir. I mean, I read it at some point as a teenager, but now thinking about this whole memories and times and so on, and I also became a father during that time. So this memoir really hit hard at that second time. And obviously I had to, for Kyle to be able to work with me on that, on those texts and stuff, I had to translate everything, which kind of requires a very specific sort of reading, and like you really go into details. So I translated everything from Hebrew to English, typed it all for him. Then we started completely like going very deep into researching the Holocaust and the whole topic of human beings. I guess what we try to say, and maybe again we'll get to that soon, but this idea of like the commemoration, you know, like the big numbers, you know, never again and those things, but actually also the memory of human beings that went through those experiences, like actual simple human beings. And in my case, a very close, related to me, human beings. So then we made a record, and now there is a record to come back to the question.
Yeah. Thanks. Danke für die Zusammenfassung. Wir bekommen ja ziemlich viele Promo-Mails für Veröffentlichungen zugeschickt, und ich muss zugeben, ich habe gar nicht die Zeit, alles anzuhören. Und noch bevor ich vom Konzept des Albums las, wurde ich bei der Erwähnung von Kyle Morton hellhörig. Denn der hat mit seinem Indie-Folk-Kollektiv Typhoon 2013 ein Album gemacht, das heißt White Lighter. Und es ist eins meiner liebsten Alben überhaupt. Und deshalb ist er der Grund, dass ich überhaupt näher in diese E-Mail reingelesen habe. Und du hast gemeint, du hast gleich an ihn gedacht, weil er einer deiner liebsten Künstler ist. Wie hast du gedacht, wird er sich in dieses Projekt einfügen? Wieso hast du ihm das anvertraut?
Oh, keine Ahnung. Das war so ein nur so Bauchgefühl. Das Ding so mit Kyle, es war so Corona-Zeiten, wenn ich ihn so erstmal geschrieben. Und ich war so wie alle, so ein bisschen stuck zu Hause. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich eine bisschen so wie Business-Coaching gemacht mit so einer Freundin, so online, weil wir waren alle einfach zu Hause. Und sie hat gesagt, hey, vielleicht gibt's diese Ding, vielleicht kannst du einfach Leute, dass du cool findet, einfach so ein Mail schicken, sagen, hey, ich finde deine Musik super cool, vielleicht können wir uns ein kleinen Kaffee machen, Online-Kaffee. Ich habe Kyle geschrieben auf Instagram, und er hat mir so direkt, keine Ahnung, 2 Tage später zurückgeschrieben, hey, cool, geil, ich liebe deine Musik auch, und das ist toll, ja, cool, lass uns treffen. Und dann war so eine eineinhalb Stunde, ich war mit Bier, er war mit Kaffee, weil er lebt in Portland, Oregon, 9 Stunden Time Difference.
Ja.
Wie sagt man Time Difference? Gute Frage.
Zeitverschiebung.
Zeitverschiebung, okay, gut. Und danach habe ich so dieses Album, habe ich einfach noch ein E-Mail geschrieben, hey, willst du das machen? Es war so direkt so, ich glaube, paar Stunden später, auf jeden Fall, ich bin doch dabei. Einfach so cool. Und lustigerweise, Kyle weiß so viel über Holocaust. Er hat so viel über das gelesen und geguckt und über das gedacht. Das ist unglaublich, weil ich war so, ja, ist nur meine Familie, ist so, keine Ahnung. Aber er war so, ja, und gibt's diese Buch und das ist auch passiert und das kennt so viel. Er nicht Jude, er hat nichts mit das zu tun und trotzdem und war so, wow, so ein Zufall. Und wie gesagt, er ist mein Lieblingsmusiker, also einfach, ich kenne Typhoons Album, wie heißt das, Offerings. Das ist für mich doch so, och, unglaublich. Ich kann, ja, und immer noch, ich kann nicht glauben, dass wir das ein Album zusammen gemacht haben. Das ist so crazy für mich.
Aber es klingt wie Schicksal,
ja,
das euch zusammengeführt hat. Du hast jetzt über Erinnerung gesprochen, und ich glaube auch, dass Erinnerung selbst dann sowas wie den Holocaust am besten über Menschen funktioniert. Und da hast du diesen Ansatz hast du ja auch genommen. Weil noch mehr als das Holocaust mal in Berlin bei dir berühren mich immer dieses Denkmal der Stolpersteine, you may have heard of it, the stumbling blocks, die in allen deutschen Städten sind, auch hier in Bamberg, 2 Häuser weiter von mir, Pflastersteine mit den Namen von Menschen, jüdischen Menschen, die dort gelebt haben und dann ermordet wurden im Holocaust oder deportiert wurden. Und weil es über die Zahlen hinausgeht, über diese unfassbare Zahl von 6 Millionen, die man sich nicht vorstellen kann, sondern einem eben die Einzelschicksale bewusst macht. Aber let me also switch to English now, since I'd like to get philosophical with you. So you may have heard Theodor Adorno's famous quote that writing a poem after Auschwitz is barbaric, meaning that all future artistic expression would pale in comparison or in the face of its horrors and therefore be rendered inadequate. And in fact, it is very striking that there are only a few examples of quote-unquote popular music that dare to tackle the Holocaust and at the same time manage to do so in a tasteful manner. And yet, you not only wrote a poem, but an entire album around it in the person of Joker. And what gave you the courage to prove the great Adorno wrong? And what can music add in this context as opposed to just the written word?
I think, right, so there was this, also Elie Wiesel, I think, Wiesel? I'm not sure. He also said something similar, but then he kind of, you know, went back and said, actually, the only thing we can do about the Holocaust is making art, because there's nothing else that can, I think that was him. Well, I don't know, maybe I'm just doing myself, but I think that was him. And then he started writing about it as well. I mean, he was like a writer, author, And I believe maybe this thing is true, right? I mean, for like people who actually experience that thing, there is a very little possibility of expressing anything. I mean, and that means kind of in Israel, at least, or like the people, the Holocaust survivors I know, they don't talk about it. They didn't talk about it much, especially not between them. Also for different reasons, you know, it was used to be like something to be ashamed of back in the days in Israel, like to be a Holocaust survivor. There was nothing to be proud of. But I think the more removed we are from that time, the longer, you know, like the more whatever, vita. the in a way, this is all we have left. Right. I mean, even if you go now to those, you know, the katzets and stuff, they're falling apart because they're made of stone and so on. But the art and the memories in these ways would stay. And another thing I would say that right now in the interestingly enough, the piece I'm doing at the Gorky, Maxim Gorky Theater, also deals with the Holocaust and the post-war kind of experience, right? And I read also a lot of German books by young authors, like, you know, on my age, not that I'm too young, but people like from our generation, like they start writing about it, they start expressing it from all directions. You know, I don't think it's only the Holocaust, but it's also like, you know, the German experience after the war, like there is a trauma that we all carry. And I think like I would even go further and say everyone in the, at least in the Western Northwest hemisphere is dealing in some ways with this trauma of the Second World War almost. And I think that's all we have to do. We have to tell the story and in different ways. We have to remember that it was human beings doing it for human beings, because again, like the idea of the commemoration, you know, like the big thing that we all probably, I don't know exactly how it's working here in Germany, but in Israel, it's definitely like a thing that you keep on feeding you all these years. 6 million, never again, you know, but also being used to some national, becoming basically like somewhat fascist over there around and with this topic. And I think no, let's just like they're human beings like me and you, and they had kids and they had family and they had a mother, and yes, it's important to know the numbers, yes, it's important to know the big scale of things, but also I want to know the human experience, because I don't want ever this human experience, anyone to experience such a thing or even anything close to that, you know, as a human. And courage, I think with this, myself doing that, I think it's just, I had to be a bit of like a, you know, a dreamy idiot and if I'm honest, right? I mean, because it was hard, like writing the lyrics. I always did the first drafts or most of the first drafts of the lyrics. And it was absolutely ridiculous. I always wrote Kyle like, hey, dude, when I write the lyrics, it just sounds like, you know, drama course 101, you know, like the bones and the stones and the break mm-hmm. and the smoke. And then he took it and made it so human and so beautiful. And, you know, it was a lot of bouncing between us.
Okay.
If I'm honest, like he's such a beautiful a poet. Writing so beautifully, so a lot of like the final lyrics came from him, I would say, and also like the nuances is really good with those. But yeah, I just had to be brave, I guess, you know, to be able to do such a thing, such a record.
Yeah, I can only imagine how hard it is to find the right approach in the lyrics to tackle the subject, because of course there are many different ways. Even just 1 year after the events, you have read Paul Celan, and he wrote that great poem, Die Todesfuge, about the Holocaust, which hopefully all German children have to read at some point in school. Yet your approach is decidedly less abstract and metaphorical. It's almost oral history that you chose to do. So could you describe that approach in your own words, taking account the characters that are involved?
Yeah, right. So the way for the listeners, I mean, the way the album is built is basically from the question of is it possible to remember someone you never met, to we kind of went, and basically the answer is not exactly, but it might be possible to get to know a person through other people's points of view and or eyes, and that's basically how we built the record. So we have two parts. The first part is dealing kind of the deportation throughout the camps and the death march and all this area. And then the second half of the album, like side B, is basically starting at 1956, I'd say. Yeah, right. In Budapest, where... each song is kind of told from a point of view of a person that knew Joka, my grandmother. Some of them are made up. Characters like the crematorium is a character that closes in the first half of the record, or we have the Osha, the camp guard, that is based on a character from my great grandmother memoir, that his name was Usha, but we changed that a bit, and it wasn't a camp guard, it was a doctor in the camp, and so on. But so some characters are real, like Joka's mother Gita, my grandfather Bundy, my father Robbie, Joka's brother Robbie, and the album kind of closing with a sequence of my father Robbie, myself. I have a song called Gidon on the record, which is very strange and poetic and interesting for me, just to see it on the album. And at the end, the album, kind of the last song, is Joka is singing back to us all those characters, and especially to me. So we try to base everything and as much as we can on somewhat facts and ideas, and not to go too abstract to feelings. And by that, I feel, you know, that there is this line, I go back a little bit, maybe I'm making a bit of a mess, but there is this line of like, Joka is riding the bicycle and keep on falling. And that was the only memory we had from her before the Holocaust, strangely enough. That's everything my father knew and she ever told him that happened before the war. And this somehow, because this is so, it was a real memory of a real person, a real like little girl in Gyula, there in Hungary. It makes it so poetic even to say that. Like I learned how to ride my bike and I kept on falling because I didn't know how to stop. Now you don't need to, of course you can bring a lot of meanings to that experience, but it was real. It was part of her own memory, and like anything else there, it's kind of based on real things. I mean, again, as said, some characters like her brother Robbie died in Auschwitz, so we don't know exactly his side of things. So it's kind of like based on a lot of other experiences from the Holocaust, from Auschwitz, we built that made up person somehow, made up story. But yeah, I think and also for us, right, like people who we weren't there, thank God, and we don't know exactly, I think in a way this is what we have to say, you know, like I cannot like come up with a imaginary landscape and say, ah, oh, that's how things were and not were and so on. It's about more about the real thing, the things that we can stand behind or something. Does that make sense?
Of course it does. And the example of the bicycle, it only adds to the humanity of the person, because it's an experience, a universal experience, learning how to ride a bike. And that focus on the individual that gets your point across so much more movingly than any fact or figure or ritualistic remembrance ever could.
Yeah.
Even when you're blurring the lines between actual memories and fiction in some cases. Fascinating approach. In your promo materials, you included a note with your mission statement that concludes with the beautiful sentence, "This is a record about human suffering and dignity. In releasing it, our hope is for a modest increase in the net sum of compassion in the world." And you also draw an analogy from the Holocaust to the seemingly indiscriminate bombings of civilians in Gaza throughout the last few years. Living in Germany, you may have noticed the ambivalence that this country finds itself trapped in when it comes to that topic. On the one hand, as the former perpetrators of the Holocaust, we have to defend the existence of Israel as a safe haven for Jews, while at the same time, we should probably speak out more forcefully against the tactics of the Israeli government that can be interpreted as genocidal. So what lessons should we draw from Joker?
You know, I think when we started working on Joker, I start the sentence, let's say, also going back a little bit, we had the working title of the record was called No Human. That was our working title. I know, like it's been No Human for about 2.5 years in our drives and in our, you know, because the idea was that Joka was such a human, right? Like anyone else, like Joka, her brother, all those, you know, people, they were so human. But in order to do something so horrible like the Holocaust, you got to stop seeing them as human beings. I mean, it's not an original thought of mine. I mean, a lot of it's everywhere, this idea of like seeing at least like someone less of a human, right? And I think when it comes to like the Israelis and the Israeli and Gaza conflict / war / genocide, yes, this is basically the point of things, right? Like it's basically the one side is seeing the others more as the terrorists or more as the occupation and more of that. And they keep on like fighting each other because of that, you know, around that, with that. And I think the idea would be to see that there are humans everywhere. Everyone's a human, you know, like the people in Gaza are human, as human being as my own family in the north of Israel. And this is the idea. And that, right, like, so like, despite of nationality, despite of like, you know, religion, beliefs and so on, we all are just human beings. Instead, like riding the bicycle, it's an experience that everyone knows, regardless of religion, regardless of where you're from. I mean, most people, at least. People with bikes. I think this is the kind of idea. I mean, that being said, and I think I read a bit of what we're about to talk about, what we are about to talk about, yeah. So we started working on the record before the 7th of October. The album started, we started already in like the beginning of 2023, where things were very different. At least like by feeling, right? I mean, I guess things were cooking underground that I wasn't aware of. I mean, of course, I was aware of how right-wing and terrible the Israeli government is becoming. And then the 7th of October happened and we kind of found ourselves in a very strange position, especially Kyle. I mean, for him, it was very clear. He told me from the beginning, like, of course, there's no way I'm not going to... we would stop working on that album. But... politically, it became also a bit strange, right? Like now, here we are, especially, I mean, for me, okay, I'm writing an album about my grandmother. For Kyle, is writing an album about this Jewish thing. Well, this thing is going on while the Israeli government is using the Holocaust to justify like bombing civilians, you know? And this is what basically was happening and still is happening. And we found ourselves in a bit of a strange position. Exactly. How exactly we dealing with that? How exactly we doing that? Now, I'd say that both of us, like Kyle and myself, we both, since the Israeli, the war in Gaza, we both start donating money to children in Gaza, in the West Bank. But at some point we also thought, well, somehow feels right to, if we have an album, it kind of doesn't matter that Joko was Jewish or not. Here we need to try to give back somehow. I mean, and as we wrote, basically all of the how would you say the wins from the record, they're all gonna go to basically humanitarian organizations in Gaza. I mean, for either a humanitarian organization or a peace organizations. That was my part. It was very important for me to not only, you know, feed the poor, but to also maybe look into the future and see if there is a better future. And there are wonderful organizations that working on both sides and working together. We decided to give any income from the record to these organizations. Hope that answered.
Perfect, answered it just perfectly. And another reason for everyone to buy that album when it comes out on the 12th of June. Finally, and I realized this is a tricky subject, but if you're okay with it, otherwise we can cut it out. I still want to tackle it. So since October 7, we have also seen, at least in my opinion, a sort of overcorrection in parts of the music and especially the indie scene that goes beyond your pacifist stance and borders in some cases on anti-Zionist or even anti-Semitic positions, with certain artists reproducing slogans like "From the River to the Sea" or glorifying Hamas or Hezbollah as noble freedom fighters. So how do you personally, maybe even as a Jew living in Germany, navigate that backlash?
I start with the end of your question, but so I'm not very connected to my Judaism. Like, I guess I am not Christian. I mean, I'm not Muslim, but I kind of, you know, like, this is my position. I'm not exactly Jewish. I don't really practice. I do speak to my son in Hebrew, and I do have a lot of friends in Israel. So as a Jew, somehow it doesn't do much. As an Israeli, which kind of comes together, right? Like, I'm not a Palestinian, right? I cannot be. I am Israeli. So that's also, I guess I'm Jewish Israel, if anything. It was, and it is still, an extremely hard position to be in, especially as a left, politically left Israeli or Jewish from Israel. It's been very hard. I mean, like, a lot of musicians that I know, a lot of friends are kind of feeling that they've been thrown out of their scenes, and the opportunities are getting smaller. Same, I have to say, like, there was I'd say it because why not, but when we releasing the record, I'm releasing it through a Pop-Up Records in Germany, a wonderful label and great people, you know them or some, and we try to get international partners on board. That was already this year, right? But we tried to get international partners on board, and everyone said it's a wonderful album and they would love to put it out, but right now working with an Israeli artist, that's not a thing. Now, of course, I can understand. It hurts. It's really hard. I'm like, oh, really? Shit. Like, because myself, so far since the 7th of October, I'm kind of like, I'm dodging the bullet really, really nicely. Like, my partner isn't Jewish and is an Israeli. My son is like, what is this? Like, half Swiss, half Israeli, growing up in Berlin, you know? And I am not working primarily with Israelis. I never did that. I'm like really kind of integrated. My Integration Schule teacher would be very proud of me now. But I'm very integrated. So I'm not really, I didn't get directly affected by that. That being said, a lot of friends, I had like very heated arguments about things and about things people are saying about the carelessness, I guess, if anything, that people are talking about that topic, and about also, like, I feel a lot of times, you know, people have their guilt in their own, about their own history, and it's kind of like such an easy way to just, here, this, apartheid or something, you know, like, well, I don't know. I mean, it just feels a bit like here we found again the scapegoat for all of our problems, wokey, lefty people. People maybe would, you know, shoot me for that, these opinions, but... I don't have such radical opinions around it, because I also understand that, and that's what I've been telling some of my friends. I have a lot of friends from South Africa, very, mm-hmm. I would say, progressive, wokey friends from South Africa. Obviously, a lot of them are, you know, can even call themselves pro-Palestinians now, and that's, you know, like, it's this like football-y way of thinking, like, I'm either pro-Israeli or pro-Palestinian, like, woohoo, flags and stuff.
Of course, you have that impulse to be for the underdog.
Yeah. No, for sure. But also, like, I mean, I am also, like, pro-Palestinian. If anything, I'm pro, like, you know, just stop shooting each other, Leute, and, like, give the Palestinians, like, equal rights, and, you know, but I understand also the complexity. And what I told my friends, and I think this is, like, my sort of latest opinion about that, is that most people in this, like, you know, wokey indie alternative music scene and so on, the understanding of a conflict, of a deep, deep, deep conflict, is very little, you know? I mean, you talk to people and there's like, but I don't understand why you keep on shooting each other. I'm like, well, it's like, I also I don't agree with it, but it's like, it's such a complex story. And us Israeli lefties, you know, which is a strange, strange position to be, because we want peace for everyone, we want equal, but we do understand the complexity of this extreme and crazy conflict that's going on. I think this is kind of where I'm at, and it's been scary. It's continuing to be scary. And as I said about this album, it's like, it's extremely sad that, but you know, this is it. I have other friends that, like, basically are not, like, cannot play shows anymore. Like, they basically, all their tour dates are getting canceled. They cannot leave Israel anymore to play shows in Europe and so on. So I'm super lucky to not be in that position. So I'm really on the good side, or like the more easy side of that. But it's been hard. It's really hard. Sometimes, you know, you go into clubs in Italy and you have like those pictures of Hamas, the kind of, you know, like, yeah, peace fighters. You know, like, I know so much about that. But yeah, that's my answer here.
That was some even more insightful and honest than I would have imagined. Thank you so much for that.
For sure.
Gidon, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest zum Schluss?
Yeah, not really. I mean, the album's coming out on the 12th of June, and the full memoir of Gita, my great-grandmother, is part of the vinyl, which is very, very nice. I mean, I can show you, but the listeners can't see anything. But it's really emotional for me. It was, especially to see that memoir on print. And I think it kind of gives another level and depth for the record. And I'm very excited for this album to be out. A bit scared, you know, because I'm bringing out my own record. But it is very, very exciting. So I don't know what else to say. Thank you also. Thank you so much. And thank you for the people too, for listening.
They should. Es war ein faszinierendes Gespräch. Vielen Dank dafür und für dieses wichtige Album. Ich habe es schon vorbestellt, das ist die Vinyl. Ich bin gespannt auf das Package. Joker erscheint am 12. Juni auf Pop-Up Records. Und in unserer Playlist könnt ihr jetzt schon den Song Bundy the Husband hören, der aus der Perspektive deines Großvaters geschrieben ist.
Das stimmt, ja, Bundy. Ja, ja, und auch ich wollte sagen, so, das Album kommt nicht auf Spotify, wird nicht auf Spotify, nur auf alle anderen Streaming-Plattformen. Oder man kann es auch kaufen, aber ja, wie gesagt, Bundy ist der einzige auf Spotify. Ja. Okay, aber vielen Dank, Max. Es ist auch schön.
Ich danke dir.
Ja, danke schön und schönen Tag.
Future Noise. Ja, wie fandest du das, Philipp?
Wow. Ich sage einfach nur mal wow.
Schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Es gibt noch die Album-Releases bis Ende Juni und es geht hoch her am kommenden Freitag, dem 5.6.
In deinem Herzen.
Da kommt das neue Album von. In meinem Herzen viele Kandidaten, nämlich eine meiner Lieblingsbands, Death Cab for Cutie, I Built You a Tower, eine nächste Lieblingsband, Modest Mouse, An Eraser and a Maze. Dann hat es Frau Brockhoff endlich geschafft, nach einem gefühlten Jahrzehnt ihr Debütalbum doch noch rauszubringen. Easy Peeler wird es heißen. Und Uli wird es nächstes Mal sicher bei Kurz und Gut erwähnen. Die Psychedelic Indie-Rocker of Montreal bringen Ether Meat heraus. Und es gibt bereits das zweite Converge-Album des Jahres. Hum of Hurt wird es heißen. Sie sind auf einem kreativen Hoch. Am 12.06. folgt der Bluesmeister John Spencer mit seinen Songs of Personal Loss and Protest.
Origineller Titel.
Das nicht tiefschürfend klingt. ganz sicher nicht tiefschürfend wird das neue Album von Sublime, Until the Sun Explodes, jetzt mit Jacob, dem Sohn des verstorbenen Sängers Bradley Noel, am Mikro. Und eine Band, die ich eigentlich ziemlich verachte. Aber wie geht's dir mit Sublime?
Ich habe nichts dagegen, aber ich habe auch kein Album von
Badesee denen. Und dann Bierchen.
Ja, kann man die zum Fäust in die Luft strecken, wie der Uli immer sagt, passt es schon.
Am 19.06. Graham Coxon, ein neues Soul-Album, Castle Park. Es ist gar nicht neu, es wurde schon vor einigen Jahren aufgenommen, aber er bringt es erst jetzt heraus. Und die Vorab-Singles waren echt cool. Dann kommt noch die vielleicht überbewertetste Indie-Band der Nullerjahre, Hard-Fi oder Hard-Fi. Weiß nicht, ob du
gibt's
die kennst.
Die auch noch?
Die hatten einen Hit damals, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, weil ich nie verstanden habe, was in diesem Song so hittig ist. Hard to beat hieß er. Ja, keine Ahnung. Aber es gibt sie noch. Sweating Someone Else's Fever. Mhm. Ganz okayer Name für ihr neues Album.
Albumtitel ist schon mal
vielleicht
gut.
Haben sie sich ja gesteigert. Den besseren Albumtitel haben auf jeden Fall Muse. Am 26.06. erscheint nämlich ihr nächstes The Wow Signal. In 5G wahrscheinlich. Und die Strokes sind endlich zurück. Ihr werdet es nächstes Mal reviewed hören, ganz sicher. Reality awaits euch. Anders als die Strokes, relativ bald wieder zurück von ihrem letzten Album. Beth Orton, The Ground Above heißt ihr neues. Und die Psychedelic Rocker Temples haben ein neues Album namens Bliss. Das war es von meiner Seite. Eine sehr geraffte Folge ohne Uli.
Ja.
Aber ich denke, wir haben es ganz okay über die Bühne gebracht.
Muss auch mal sein. Er kommt da zurück, hoffentlich wieder.
Danke euch allen für eure Zeit und dir, dass es dich gibt. Liebe Grüße gehen raus an Uli, falls es bis die Folge überhaupt angehört hat. Und
wovon ich jetzt nicht ausgehe.
Durchgehalten hat. Ich sag schon mal, ciao, mach's gut.
Servus, ciao.